ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Hajo Schumacher.
Hi, Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Wie geht's Ihnen? War knapp.
Es war knapp.
Die Anfahrt sollte 6 Stunden dauern, hat 12 gedauert. Ich war heute Morgen um 4 im Bett.
Ja.
Und am Stuttgarter Hotel. Die Deutsche Bahn hat wieder alles gegeben, um ihrem Ruf gerecht zu werden.
Ich wollte gerade sagen, lassen Sie mich raten, Sie sind mit der Bahn gefahren.
Ja, ich wäre mit einer Fluglinie in einer Stunde hier gewesen, aber ich versuche, Inlandsflüge oder fast sogar innereuropäische Flüge irgendwie zu vermeiden.
Mhm.
Und ich finde zum Beispiel Nachtzüge eine ganz großartige Idee, aber es gibt keinen Nachtzug von Berlin nach Stuttgart.
Nicht
da können
mehr.
Die so langsam fahren, wie sie wollten.
Ja, nicht mehr. Ne? Früher gab es ja diese Nachtzüge, ich weiß nicht, ob von Berlin nach Stuttgart, aber jedenfalls quer durch die Republik
so.
Ist auch abgeschafft worden, leider.
Und wenn die jetzt bis nach Brüssel, bis nach Paris, bis nach Warschau, weiß der Geier wohin, wäre doch super.
Müssen wir gleich noch drüber reden, über die Bahn, weil auch ich bin jetzt neulich mal mit doppelter Fahrzeit 10 Stunden anstatt 5 Stunden von Bremen nach Stuttgart gefahren und Sie sind ja ein alter sozusagen ein Bahnerkind, deswegen sprechen wir da auch gleich drüber.
Das quält mich auch so.
Wir wollten uns ja eigentlich schon Anfang April hier treffen.
Ja.
Jetzt ist es Ende Mai geworden und das Schöne daran ist ja, dass wir Ihnen nachträglich noch zum runden Geburtstag gratulieren können.
Ist gut jetzt.
Es war ziemlich genau einem Monat, nämlich 60 geworden. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Gefeiert?
Anders gefeiert. Ich habe mit meiner Frau, die ich schon deswegen sehr liebe, weil sie 2 Monate älter ist als ich. Das heißt, immer wenn sie 60 wird, habe ich noch 2 Monate, in denen ich 59 bin. Und ich sage immer, sie ist schon fast 70 und ich bin ein gut erhaltener Mitfünfziger.
Das kann man dann 2 Monate lang machen, dann.
Ja, findet sie auch nur begrenzt witzig.
Dachte ich mir, ja.
Und was hätte man normalerweise gemacht? Die 120-Jahres-Party, beide feiern mit den gesammelten Freundeskreisen oder das, was noch über ist.
An runden Tischen? Mit Reden.
So und so Hussen über den Stühlen. Und das haben
wir nicht gemacht?
Nein, wir sind tatsächlich das erste Vierteljahr diesen Jahres nach Südamerika gefahren. Haben unseren kleinen Sohn, 2 Meter irgendwas, in Buenos Aires abgeworfen. Er wollte da Spanisch lernen. Also ich glaube, er hat eine Menge gelernt. Auf Spanisch dabei war keine Ahnung. Und dann sind wir weitergefahren, Argentinien, Chile, Peru und haben sehr, sehr genossen. Sie haben Workation versucht, also unterwegs auch mal was zu schreiben.
Sie sind ja, das müssen wir jetzt vielleicht an der Stelle mal kurz sagen, auch so aus Vorstellungszwecken seit vielen, vielen Jahren als Journalist im politischen Berlin unterwegs, Chefkolumnist bei der Funke Mediengruppe. Da gehören unter anderem die WAZ, also die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Die Stimme des Ruhrgebiets, ja.
Ja, Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt und die Thüringer Allgemeine Zeitung.
Ganz
dazu.
Wichtig,
genau.
drei Thüringer Titel. Ja. Es gibt noch die Ostthüringische und so.
Ja.
Und die machen da einen tollen Job.
Und jetzt mal in Südamerika gewesen zu sein, Anfang des Jahres, Anlass 60. Geburtstag, nehme ich mal an.
Ja.
Und dann mal raus zu sein aus der ganzen Mühle, hat das gut getan?
Boah, das Schlimmste war, dass wir nach 10 Wochen dieses Gefühl hatten, oh, irgendwie war das ganz schön schnell rum, wir können dasselbe normal gebrauchen. Also das Zeitgefühl verschiebt sich völlig. Und aus der Ferne betrachtet ist Deutschland ein solcher Sehnsuchtsort, was da alles funktioniert, was da alles geht. Wenn man sich Argentinien anguckt, Politikwissenschaftler sagen, das ist das erste Beispiel von einem Land, was von der sogenannten ersten Welt, also Argentinien war mal das reichste Land der Erde.
Das ist allerdings eine Weile her.
Aber tatsächlich so in die dritte Welt durchgereicht wird. Wir haben bei Menschen übernachtet, die da so ein Tiny House hatten. Die haben ihr Geschäft in der Stadt aufgegeben und sind Bauern Selbstversorger geworden, weil diese Inflation einfach alles wegfrisst.
Mhm.
Und dass da so ein Bekloppter wie dieser Milei da jetzt Präsident wird, das heißt nicht, dass die Argentinier alle doof sind. Die sind nur an dem Punkt, an dem viele Trump-Wähler auch sind, die sagen, ey, es braucht mal jetzt den großen Durchrüttler.
Ich wollte gerade sagen, ist es nicht genau das, was der Präsident, der Neue, jetzt verändern will? Diese Inflation stoppen, alles auf links drehen im Land?
Ja, das ist aber dann so ein Radikalkapitalist, so ein Superlibertärer. Ne? Ja. Der macht dann Ministerien zu, öffentliche Verwaltung zu, kürzt die Renten und so weiter. Wozu führt das? Natürlich zu noch mehr sozialen Verwerfungen. Und wozu führt das? Garantiert nicht zu einer besseren Demokratie. Demokratie braucht immer Wohlstand. Und in Wirklichkeit ist das Problem in Argentinien, dass weite Teile des Landes, wenigen Familien gehören, Großgrundbesitzern, die haben da Wein und Getreide und was und versteuern oder beziehungsweise lassen sich in Dollar bezahlen und sind irgendwo auf der Welt. Die einfachen Menschen, wir haben auch bei einem Professor gewohnt, eine Woche lang, der hat sein Gartenhaus vermietet, der hat Alfonsin und Carlos Menem, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, die beiden Präsidenten beraten. Mhm. Und der sagt, hey, dieses Land könnte blühen, wenn man einfach nur mal anfangen würde, von den Reichen Steuern zu nehmen. So tax the rich, der alte Punk-Spruch gilt für Argentinien.
Also der Blick nach Argentinien lohnt auch, um die eigene Situation ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, auch für uns in Deutschland.
Anderes Beispiel, Chile. Chile, von dem ich gar nicht wusste, wie unglaublich komisch das geformt ist. Also das ist ja so
ganz lang, 4000 Kilometer lang.
Irre lang und
von
nie sehr breit.
Bis in die Atacama-Wüste.
Und in der Atacama-Wüste gibt es die größten Vorräte an Kupfer, glaube ich, aber auch an Lithium.
Korrekt.
Und wenn man sich da mal anguckt, wie da die Erde aber wirklich nicht nur umgepflügt, sondern komplett neu arrangiert wird, um an dieses Kupferzeug zu kommen. Und jetzt sagt der neue chilenische Präsident, wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, da so Private-Public-Partnerships draus zu machen, dass nicht das ganze Geld an irgendwelche amerikanischen Investoren geht, sondern auch mal ein bisschen was im Land bleibt. Und oder Peru-Artenvielfalt. Ich war mir nicht klar, dass sowas wie, meine Frau wüsste das besser, so, ich sag mal, Mega-Diversity gibt. Also auf einem Quadratmeter oder Kilometer, ich weiß es nicht mehr, tausende von Arten.
Ja.
Und dann fährst du zum Schluss dann wieder mit der Bahn durch deutsche Äcker und denkst dir, oh, hier sind genau zwei Arten.
Mhm. Also es ist... Also schon einiges festgestellt jetzt durch diesen
Urlaub. Man ordnet Deutschland einfach ganz anders ein.
Hajo Schumacher in SWR 1, Leute, Chefkolumnist bei den Funke Medien. Sie äußern sich ja in Ihren Kolumnen wirklich zu allen möglichen Dingen. Was war denn jetzt so die letzte Kolumne? Worum ging es da?
Die letzte Kolumne, die jetzt an diesem Wochenende erscheint, ich spoiler jetzt, dreht sich darum, dass dieses Grundgesetz für manche Menschen in unserem Land erst 34 Jahre alt ist. Weil die nämlich erst 1990 dazu gekommen sind. Und diese 75-Jahres-Feierlichkeiten, über die wir vielleicht auch noch sprechen, sind eine total westdeutsche Angelegenheit.
Mhm.
In der Zeit, als in Bonn der Parlamentarische Rat saß und sich das alles ausgedacht hat, man muss sagen, das Grundgesetz ist ein echtes Kunstwerk, in der Zeit wurden damals in der sowjetischen Besatzungszone Menschen, die dasselbe versucht haben für die künftige DDR, wurden eingeknastet, gefoltert, rausgeschmissen und so weiter. Das ist auch ein Teil der deutschen Geschichte. Und ich finde es toll, dass Jenny Erpenberg den Booker Prize gekriegt hat, auch wenn ich jetzt nicht so ein Riesenfan bin. Aber diese ostdeutsche Sicht scheint im Ausland auf mehr Interesse zu stoßen als im Inland.
Ja, das sieht man auch ein bisschen an den Feiern. Also wir haben ja genau heute die 75 Jahre Grundgesetz, 23. Mai 1949 ist es in Kraft getreten. Wir feiern heute auch. Es gibt einen Staatsakt. Das ist ja immer so eine Sache mit Staatsakt. Da sind irgendwie die Leute nicht dabei.
Und Frank-Walter Steinmeier redet. Das
redet.
Ist sicherer Weg in den Tiefschlaf.
Und dann gibt es ja ein Bürgerfest, so ein Demokratiefest. Da treten unter anderem die Fantastischen Vier auf. Auch hier in Baden-Württemberg gibt es viele Veranstaltungen. Mhm. Aber irgendwie hat man jetzt so dazu konstruiert, 35 Jahre Mauerfall, wird mitgefeiert.
Und 45 Jahre Schumacher.
Ja. Schumacher?
Ja, weil ich habe vor 45 Jahren angefangen
1979.
Ja, nicht alles.
Das haben Sie noch dazu gemogelt.
Ja, natürlich.
Ja, aber das alles täuscht ja irgendwie nicht drüber hinweg, dass einige Menschen in Deutschland mit dem Grundgesetz fremdeln.
Aber meistens die es nicht gelesen haben. Hier liegt doch irgendwo da
so eine kleine Ausgabe. Ja, ich habe hier eins bereitgelegt, so eine ganz kleine Ausgabe.
Ich habe zum
70. Geburtstag für politische Bildung.
Zum 70. Geburtstag, ja, vor 5 Jahren, habe ich schnell gerechnet, mit dem Verfassungsrechtler Alexander Thiele, der inzwischen Professor in Berlin ist, sind wir alle Artikel des Grundgesetzes durchgegangen. Also wie sind die entstanden, was waren die Vorläufer, was regeln die? Und wenn man sich damit mal befasst, das ist wirklich ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk aus, ja klar, Rechte, ja, aber eben auch Pflichten. Und das ist alles so miteinander verhakt. Man merkt diese Weimar-Komponente. Man merkt auch, dass damals die Ministerpräsidenten, also 1949, eine Riesenrolle gespielt haben, weil die Bundesländer gab es ja schon. Dass die natürlich immer darauf geachtet haben, dass dieser Föderalismus so komplex wie möglich, worunter wir heute ein klein wenig leiden hier und da, siehe Bildungspolitik. Aber Menschen, die mit dem Grundgesetz fremdeln, sind wahrscheinlich nie über die ersten, so bis Versammlungsfreiheit kommen die meisten. Ne? So Pressefreiheit, Menschenwürde und so eine Sache.
Ist ja auch ein ordentliches Werk. Also ich habe es hier zwar in einer fingerkleinen Ausgabe, aber es ist doch relativ groß. Aber müsste sich das Grundgesetz eigentlich nach 75 mal erneuern? Und darüber sprechen wir gleich mit Hajo Schumacher.
Tut's nach doch den pausenlos.
Deutschland begeht 75 Jahre Grundgesetz. Ich würde ja sagen, wir feiern Hajo Schumacher in SWR1, Leute. Aber irgendwie haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass da so die Verbindung zwischen Politik, wir machen einen Staatsakt, wir machen einen ökonomischen Gottesdienst Wir beleuchten das Rathaus in Stuttgart in Schwarz-Rot-Gold.
Ja, kann man machen.
Kontakt zum Publikum, sage ich schon, zu den Menschen da irgendwie verloren geht. Also wie kann man denn sich wieder mal bewusst machen, an so einem Tag wie heute, wie viel Wert das Grundgesetz für uns hat?
Ich glaube, mit Ansprachen des Bundespräsidenten funktioniert es nicht. Ich glaube, auch mit Staatsakten funktioniert es nicht. Weil was ist unsere erste Reaktion, wenn wir das Wort Staatsakt hören? Boah, da denken wir, da müssen wir ganz lange still sitzen und uns wahnsinnig langweilige Dinge anhören. Das ist die Übersetzung von Staatsakt. Das Grundgesetz ist toll, gar keine Frage, aber ist am Ende auch ein bisschen sowas wie eine Versicherungspolice. Da guckst du nur dann rein, wenn du wirklich einen Schadensfall hast. Mhm. Also das Grundgesetz, und das ist ja jetzt das Interessante gerade beim Thema Umgang mit Rechtsextremismus, Parteienverbot, Versammlungsverbot. Was ist eigentlich, wenn das eine rechtsextreme Organisation ist? Einerseits, was macht das mit der Demokratie? Dann ist man bei diesem Popperschen Toleranzparadox, also wie tolerant darf eine liberale Demokratie sein, um ihre Feinde nicht mit zu viel Rechten auszustatten und. Also immer dann, wenn es Reibereien gibt, dann gucken wir rein.
Ja.
Wenn wir es nicht brauchen, ist eigentlich das schönste Kompliment für ein Grundgesetz, weil dann läuft alles.
Wenn sich keiner Gedanken drüber machen muss. Jetzt waren Sie ja gerade unterwegs in Südamerika, beziehungsweise Sie haben mal woanders hingeschaut und sagen, so schlecht ist es bei uns gar nicht. Das sagt auch der Justizminister Buschmann. Der hat jetzt der Rheinischen Post gesagt, Deutschland täte ein wenig mehr Verfassungsoptimismus gut. Also ja. Im Grunde so, jetzt freut euch doch mal.
Ja, Verfassungspatriotismus hat ja Habermas gesagt. Ich habe ja in Südamerika noch was ganz anderes erlebt. Also ich war zum ersten Mal länger da in diesem Teil der Welt, Lateinamerika. Was mich fasziniert hat, ist, welche Macht die EU hat, diese Idee eines losen, aber doch verbindlichen Staatenbundes. Weil ich meine, hey, Lateinamerika bietet sich natürlich an, die sprechen alle eine Sprache. So, man denkt sich, ach, die sind eigentlich ganz ähnlich. Klammer auf, nein, sind sie nicht. Mhm. Aber für die wäre doch so ein EU-Modell eigentlich ideal.
Und konnten Sie feststellen, dass darüber nachgedacht wird in Südamerika?
Die gucken mit großem Neid und großem Interesse nach Europa und sagen, ey, wie macht ihr das, dass ihr so viele Verrückte irgendwie im Zaum haltet. Also wenn man sich mal vorstellt, allein der Milei wäre bei irgendeiner EU-Versammlung dabei, der war ja jetzt gerade erst in Spanien, hat für Unruhe gesorgt. Also es wird schon als Kunstwerk betrachtet, trotz aller Gegensätze, trotz aller Langsamkeiten, trotz aller Widersprüche, ja, so ein Ding am Laufen zu halten.
Aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Null.
Das ist ja, man muss ja immerhin sagen, also keine Demokratie im deutschen Nationalstaat, seit es den gibt, so lange gibt es den ja eigentlich auch noch gar nicht, hat so lange gehalten wie unsere aktuelle jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. 75 Jahre ist ja doch eine ganze Menge. Muss man trotzdem sagen, das Grundgesetz sollte sich vielleicht hier und da auch mal ein bisschen erneuern, damit es näher rankommt an unsere Lebensrealität? Also die einen sagen so, die anderen sagen...
Ich finde, es ist verdammt nah dran an der Lebensrealität. Wenn wir uns überlegen, dass es ganz viele Dinge 1949 überhaupt nicht gegeben hat. Also nur mal sowas wie das Internet, ja, was ja eine gigantische Verblödung so einer Manipulationsmaschine ist. Auch so rechte Fragen, wenn ich mir überlege, ich glaube Elisabeth Sättler war es, die diesen Satz Mann und Frau sind gleichberechtigt, erst im dritten Anlauf in diesen Text reinbekommen hat, wo man heute sagt, wo war damals das Problem? Das war damals ein Problem. Also es ist schon ein ziemlich zeitlos, und das meine ich positiv, ein zeitloses Werk, und es ist natürlich auch ein Organismus. Das Grundgesetz ist immer wieder verändert worden, ob das Tierschutz ist und so weiter. Ich glaube, damals 1990 hätte die Möglichkeit bestanden, das Provisorium Grundgesetz, es ist ja ausdrücklich als Vorläufigkeit angelegt worden, bis die Deutschen, also alle Deutschen in freier geheimer Wahl und so sich eine neue Verfassung geben können. Mhm. Und dieser Provisoriumsgedanke ist bei einigen Ostdeutschen schon auch hängen geblieben, und die haben 1990 gesagt, wir könnten doch jetzt mal noch mal was Neues da reinschreiben.
Ja, das ist ja
und
dann hat Schäuble alle gesagt, Kritiker, die sagen, das ist doch keine Verfassung.
Jetzt so Recht auf Wohnung, Recht auf Arbeit, Recht auf irgendwas. Also so viele Rechte wollen wir jetzt da auch nicht drin haben.
Ja, also Sie sagen erstmal ausformulieren und nicht halten es nicht mit Bodo Ramelow, der sagt, aber wäre es nicht vielleicht auch schlau gewesen, nach der deutschen Einheit zu sagen, wir verändern was, wir kommen da entgegen, wir machen vielleicht auch eine neue Nationalhymne.
Ja, ja, ja.
Wäre dann gut gewesen.
Und dann kommt das Deutsche in uns, was ja auch immer sehr juristisch ist. Ah, das macht jetzt aber auch viel Mühe, da müssen wir auch viel ändern, das lassen wir mal lieber.
SWR 1, Leute mit Hajo Schumacher, Journalist, Kolumnist und Buchautor. Und wir haben direkt eine Korrektur bekommen, völlig korrekt, von Vera Niedermann-Wolf aus Rottweil. Die sagt, die Mutter des Grundgesetzes und des Gleichheitsartikels, die hieß Elisabeth Selbert. Was haben Sie gesagt?
Settler oder ja, so. Ich also bitte vielmals um Entschuldigung. Ich finde diesen Namen, gerade diesen Namen sollte man richtig wissen, okay, wie dann Journalisten bei seinem Dilettantismus in allen Lebenslagen erwischt.
Dafür haben wir unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer hier auch mit dabei. Sie sind ja Kolumnist, Chefkolumnist bei der Funke Mediengruppe. Und ich frage mich ja immer, wo nimmt man das eigentlich her, immer zu allem seinen Senf abzugeben?
Also meine Frau ist Psychologin und die würde sagen, das ist das Trauma des Kleinsten, des Jüngsten, des Nachkömmlings. Mhm. Also mein Bruder war, ich glaube, 12, als ich geboren wurde, und meine Schwester 18. Die erste Erinnerung, die ich an meine Schwester habe, ist, wie sie ausgezogen ist. Sie hat die Flucht ergriffen.
Sind Sie denn von Mitte der 60er. Nesthäkchen?
Ja, mein Bruder sagte sehr unappetitlich, ich sollte eigentlich in die Gardine gehen. Ich weiß nicht, ob das sendefähig ist hier, aber jetzt ist es in der Welt. Also ich war nicht geplant. Ich war überhaupt gar nicht geplant. Meine Mutter war in den 40ern. Das war damals, galt das als Hochrisikoschwangerschaft. Ja, und der Kleine muss natürlich immer eine große Klappe haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Und der erste Mann meiner geschätzten Schwester Wolfgang hat bei der Pforzheimer Zeitung angefangen mit einem Volontariat. Und der hat mich dann ganz früh damals in Münster, da war dann zum ersten Mal Redakteur, so an der Hand, einen kleinen Jungen mitgenommen, die Druckerei, Druckerschwärze. Und das hat mich so angefixt, seitdem bin ich dabei geblieben. Mhm.
1979 angefangen, ja, bei einer Lokalzeitung in Münster.
Die Münstersche Zeitung.
Münstersche Zeitung, gibt's die noch?
Gibt es noch als Titel, aber die wird befüllt mit dem Material der früheren Konkurrenz. Also es ist leider auch ein Teil des Zeitungssterbens. Deswegen arbeite ich auch so gerne für die Funke Mediengruppe, weil die sich, naja, eines ihrer Geschäftsmodelle sind Regionalzeitungen. Und sowas wie die WAZ im Ruhrgebiet ist natürlich ein echtes Brett. Aber in Thüringen ist es wirklich schwierig, weil, ne, ja, Austragen, physisches Austragen von Zeitungen im Thüringer Wald im Winter, das kostet Zeit und richtig viel Geld und das lohnt sich einfach nicht mehr. Und viele Leserinnen und Leser haben auch ein bisschen was dagegen, sich jetzt mit einem iPad, also mit einem Tablet oder so, also die Zeitung elektronisch zu bekommen. Ja. Wir arbeiten dran.
Ja, die Lokalzeitungen werden ja immer wichtiger, weil auch die Menschen sich wieder immer mehr dafür interessieren, was passiert eigentlich vor meiner Haustüre direkt. Und da sind natürlich die Lokalzeitungen nach wie vor unschlagbar. Aber die Konkurrenz aus dem Netz, die ist schon groß, ne?
Und vor allen Dingen auch die Konkurrenz aus der Politik. Es gibt ja dieses Diktum, der Rechten die kulturelle Hegemonie zu erobern. Und das bedeutet nicht nur im politischen Raum, sondern das bedeutet eben auch bei der Feuerwehr, im Sportverein, bei der Elternversammlung und so weiter und so fort. Und in Gegenden, wo es keine klassischen Lokalmedien mehr gibt, das gilt übrigens auch für öffentlich-rechtliche Sender, ich glaube, auch da ist der Auftrag, geht wieder mehr in die Fläche, zeigt euch, ihr seid gar nicht so doof, wie es immer heißt, sondern ne, wir kommen hin zu den Leuten. Mhm. Dort, wo es die nicht mehr gibt, die klassischen Medien, kann man fast wie so ein Virusausbreitung, da fängt es dann an mit Facebook-Gruppen und. Da wird dann gehetzt, da werden Leute markiert, da wird einfach, da ist dann nicht mehr Geltungsbereich des Grundgesetzes, sondern da gelten dann, naja, die Stärkeren. Und wenn diese kulturelle Hegemonie einmal erobert ist, dann sind die, die anders denken, die vielleicht, keine Ahnung, gesellschaftspolitisch andere Vorstellungen haben, denen wird dann das Leben zur Hölle gemacht. Mhm. Die Kollegen von den Thüringer Zeitungen gehen jeden Morgen um ihr Auto rum und gucken, ob die Radmuttern fest sind. Und das machen die nicht, weil das Thüringer Folklore ist. Das machen die, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die schon mal locker waren und dass sie auf Volksfesten oder bei Parteitagen der AfD schon mal richtig physisch Gewalt erfahren haben.
Würden Sie sagen, dass das im Vergleich zu 1979, das ist jetzt das, was die Kolleginnen und Kollegen Ihnen teilweise berichten, ja, ist das was, was sich seit 1979 vielleicht auch in dem Geschäft, in dem Sie ja schon sehr, sehr lange unterwegs sind, auch verändert hat?
Ja, wir reden immer von dieser Verrohung, ne? Also Verrohung des Wortes, Gewalt und.
Aber 1979 gab es die RAF,
da ist was dran.
NATO-Doppelbeschluss, da gab es auch Proteste, da gab es auch Unruhe in der Gesellschaft. Es wird ja häufig so ein bisschen verklärt.
Und es wurde sich auch gehauen und es ging, also damals hieß das Schützenfest oder Maibaumklauen oder weiß der Geier was. Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass so Kanäle für Aggression, dass es davon zu wenig gibt. Also ich auf meine alten Tage gehe, wenn ich in Berlin bin, wenn es passt, so dreimal die Woche zum Kickboxen. Eine Stunde lang austoben. Und das hat wirklich was für sich. Mhm. Dieses auch körperlich. Meine Frau Psychologin, die geht mit ihren Klientinnen in den Wald und da brüllen die dann einfach mal oder trampeln rum oder so. Das hilft.
Aber lokalpolitische Probleme kann man damit wahrscheinlich nicht lösen.
Nee, mir ging es jetzt mehr um Verrohung der Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, bei vielen Menschen staut sich mit der Zeit irgendwas an, was dann so ein Kanal braucht. 79 war auch eine wilde Zeit, und ich glaube, dieses Verklären der Vergangenheit, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, ne? Früher war alles besser und so, halte ich für großen Quatsch, das stimmt nicht.
Einer, der viel und gerne über alles spricht, das ist Hajo Schumacher, Journalist, Podcaster, Autor und Chefkolumnist der Funke Mediengruppe in SWR1. Leute, Herr Schumacher, stresst Sie das auch manchmal, immer zu allem irgendwas sagen zu müssen?
Irgendein gemeiner Mensch sagte mal, ich würde dauernd rummeinen.
Ja.
Ich glaube, es war Micky Beisenherz. Herzlichen Gruß an dieser Stelle.
Der ist ja auch nicht besser.
Im Gegenteil. Früher habe ich das gemacht, weil ich das kleinste aller Kinder war. Inzwischen mache ich das, weil ich darum gebeten werde. Es ist ja gar nicht immer so, dass ich jetzt von mir heraus rummeine. Ich kann sehr gut still sein. Ich war vorgestern den ganzen Tag auf der Datsche und habe mit meinem Kompost geredet. Und dem ist es völlig egal, was ich für eine Meinung zu irgendwas habe.
Datsche ist das, was man in Berlin Ferienhaus nennt.
Ja, Ferienhaus, Häuschen, ja, ein Sommerhäuschen. Also da würde ab Oktober würde man erfrieren. Mhm. Inzwischen ist das Schöne, es ist ja ein echtes Privileg an meinem Job, was ich auch jetzt erst so mit den Jahren merke. Wenn mich irgendetwas interessiert, dann kann ich mit einem Experten oder einer Expertin darüber reden. Ob das in unserem Podcast ist, mit Katrin Hinrichs, die zum Beispiel auch hier war, mache ich einen Sex-Podcast zusammen. Das heißt, ich kann mich mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren. Ja, und wenn ich mich fürs Grundgesetz oder für das neue Polen oder eben Krimischreiben interessiere, dann mache ich das.
Ja.
Und das ist ein unglaublicher Luxus.
Also damit ist ja eigentlich auch die Frage beantwortet, wofür Sie thematisch stehen, nämlich für alles und nichts.
Also ich habe so zu jedem meiner Lebensabschnitte ein Buch gemacht. Also ich brauche keine Biografie mehr. Das erklärt sich alles so aus meinen Büchern.
Mhm.
Ich weiß noch, vor über 20 Jahren, als das mit Gerhard Schröder, damals Economist, kranker Mann Europas, so ein bisschen ähnliche Situation wie jetzt, Wirtschaft war nicht so richtig in Gang, da habe ich ein Buch gemacht, Kopf hoch Deutschland. Und habe unter anderem, ich glaube, hier in Feuchtwangen gibt es eine der besten Fachhochschulen in Deutschland. Fachhochschule ist ja immer so ein bisschen so die Realschule unter den Universitäten, was total ungerecht ist, weil es gibt sensationell tolle Fachhochschulen in Deutschland. Und das Buch hieß Kopf hoch Deutschland, weil ich optimistische Geschichten aus einer verzagten Republik, hieß der Untertitel. Und ich bin kreuz und quer durch Deutschland gefahren und habe mir Kommunen, Vereine, Unternehmen, Organisationen angeguckt, in denen was läuft. Einfach um mich zu detoxen, um nicht auch in diesen Jammer-Mecker-Modus reinzukommen.
Ja.
Habe ich Erziehungsprobleme, schreibe ich ein Erziehungsbuch. Habe ich Digitalprobleme, schreibe ich ein Digitalbuch. Und habe ich Männerprobleme, schreibe ich ein Männerbuch. Und habe ich Midlife-Crisis, schreibe ich ein Laufbuch.
Geht ja eigentlich dem Trend entgegen. Denn normal, also sag mal, der Trend geht ja eher in die Superspezialisierung rein.
Ja.
Was sind Sie, gelernter Sportjournalist?
Ich bin vom Studium her bin ich tatsächlich Diplomjournalist. Das ist so wie Kommunikationswissenschaft mit einem Statistikschein mehr.
Ja.
Ich sollte eigentlich volontieren bei der Münsterschen Zeitung, war aber dann auf der Journalistenschule. Also ich bin Redakteur. Und akademischer Grad Diplomjournalist,
also Sportjournalist.
Ich habe Sportjournalist gelernt, weil das die Einstiegsdroge war. Also junge, freie Mitarbeiter werden in der Lokalzeitung meistens für das gebraucht, worauf die anderen keinen Bock haben. Nämlich niedrigklassigen Sport am Wochenende irgendwo, Entschuldigung, am Arsch der Heide. Also ich bin immer erst mit meinem Fahrrad und später mit meinem Moped ins Münsterland gefahren, wo irgendwelche Bezirksliga-Kicks oder Handballspiele waren. Das war mehr so eine Art öffentlicher Prügelei als jetzt tatsächlich Sport im klassischen Sinne.
Mhm.
Aber wer das mag, im November bei so schräg fliegendem Hagel auf Fußballplätzen zu stehen und das karge Honorar dann noch für die Stadionwurst auszugeben, der ist für den Job gemacht.
Ich meine, hey, ich kenne. Aber das ist doch, was den Sport eigentlich ausmacht, oder nicht?
Ja, aber
dieses am Wochenende auf einem Bolzplatz stehen, ja, und den Kindern beim Fußball zuzuschauen,
nein,
beim Regionalligaspiel.
Nein, schrecklich. Wenn ich Zuschauer bin und das ist mein Verein, okay, Preußen Münster, Shoutout, aufgestiegen, Durchmarsch durch die dritte Liga. Ich war tatsächlich in Münster beim Saisonabschlussspiel.
Verrückte Geschichte.
Als Zuschauer, super. Als Akteur, ich bewege mich, ich legitimiere mein Bier hinterher, super. Aber als Beobachter, der mit dem Verein jetzt vielleicht nicht wirklich eine Bindung hat und auch nicht mitmachen darf, denn du sitzt hinterm Tor immer auf diesem Alu-Fotokoffer damals, so dicht am Pfosten, damit man möglichst eine Szene kriegt, immer aber auch in der Gefahr von irgendeinem Querschläger abgeschossen zu werden. Wie häufig habe ich einen Ball an die Omme gekriegt. Am schlimmsten war, wenn der vorne aufs Objektiv direkt, dann kriegtest du den so quasi über... Ja,
das passiert dann.
Das passiert, ja, das ist Lokaljournalismus. Die etwas Fortgeschritteneren sind gar nicht mehr rausgefahren, sondern haben versucht, die Spiele zusammen zu telefonieren. Manchmal auf die Gefahr hin, dass das Ergebnis nicht ganz korrekt war.
Also ich sehe, das Herz ist bei Preußen Münster.
Ja,
ein bisschen.
Ja, beim FC Union aber auch.
Wir freuen uns ja über den VfB Stuttgart zurzeit, der Vizemeister geworden ist, vor den Bayern. Haben ja auch eine tolle Saison gespielt.
Die Stuttgarter hätten gestern gegen Atalanta Bergamo besser gespielt als Leverkusen.
Ja, das ist aber, also ist man auch als Nicht-Fan über diesen erste Niederlage ausgerechnet im Finale der Europa League nach 51 ungeschlagenen Spielen mit 0-3, ist man da nicht auch als Nicht-Fan ein bisschen betroffen, Bayer Leverkusen?
Also erstens sind wir ja alle Leverkusen-Fans. Es gibt ja auch so eine situative Fanschaft in Deutschland. Ne? In dem Moment, also wenn es Bundesliga ist oder so, dann finde ich den FC Bayern ganz fürchterlich. Aber wenn sie Champions League spielen, dann bin ich vielleicht doch so ein bisschen Teilzeit-Bayern-Fan.
Ja,
und wenn
dann
ein Bayern-Spieler in der Nationalmannschaft das Golden Goal schießt, dann bin ich total besoffen.
Bevor ich dann für Real bin, da bin ich doch lieber für Bayern.
So sieht's nämlich aus.
SWR1 Leute mit Hajo Schumacher. Das ist ja der Achim Achilles, schreibt Stefan K., SWR1-Hörer über Hajo Schumacher. Und als Achim Achilles ist er auch bekannt geworden. Heute ist er ein SWR1 Leute. Eine Laufkolumne ist das. Wo gab's die zu lesen?
Ich war gerade als Chefredakteur arbeitslos geworden von Max. Ich bin dann tatsächlich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, haben Sie was? Aber die Geschichte trug nicht so lange. Und das war zu der Zeit, als mir der Orthopäde verboten oder nahegelegt hat, nicht weiter Handball zu spielen. Er hat gesagt, ey, wir haben inzwischen Knie- und Hüftgelenke, die können wir auch nochmal austauschen, wenn es sein muss. Aber lass den Quatsch mal, das ist nichts für Menschen mit deiner Gewichtsklasse.
Wie du,
Handball.
Sie hatten schon künstliche Gelenke dann?
Nein, aber er sagte, so, die hast du dann mit 50.
Ja, ach so.
Mach jetzt mal irgendwas was Altersgerechtes.
Ja.
Und mir fiel aber nichts Altersgerechtes ein. Und als alter Ballsportler ist natürlich Laufen ohne Ball im Wald ist Höchststrafe. Ne? Felix Magath bestraft montagsmorgens Waldlauf. Naja, und wenn du keinen Sport mehr treibst und eine junge Familie und so weiter, jede Woche ein Pfund, das ist so die klassische Gewichtszunahme. Also bin ich dann mal laufen gegangen und fand es unfassbar langweilig, habe aber festgestellt, sehr, sehr viele Menschen tun das auch. Dann dachte ich, das kann ja nicht ganz verkehrt sein. Dann fängst du an, diese ganzen Bücher zu lesen. So, ist dieses nicht, trainier 8-mal die Woche, verlass deine Familie, denke, rede über nichts anderes mehr als Innensohlen von Laufschuhen, Zeug. Dann habe ich angefangen darüber, weil ich über jeden meiner Lebensabschnitte irgendwas schreibe, habe ich angefangen über das Leben und Leiden des Dauerläufers zu schreiben. Habe auch zweimal den Stuttgart-Halbmarathon mitgelaufen, den ich überhaupt nicht empfehlen kann, weil es ist hier zu,
da geht's rauf und runter,
zu warm, rauf und runter. Und ich glaube, man hat sich auch bei der Strecke vermessen. Ich bin mir ganz sicher, dass der hier deutlich länger ist als andere Halbmarathons.
Na, das ist wahrscheinlich gefühlt durch die Steine.
So, die gefühlte Strecke wäre zum Beispiel ein wunderbares Kolumnenthema. Ja? Manche Strecken fühlen sich ganz anders an, als sie ausgepreist sind. So, und bei Spiegel Online, ich war ja lange beim Spiegel, damals ging das so los, dass das für Interesse und Reichweite sorgte. Da habe ich dann als Achim Achilles fast 10 Jahre lang fast 500 Kolumnen übers Laufen und dann später auch Triathlon, Quadrathlon und so geschrieben.
Ist es eigentlich immer noch so langweilig? Weil ich kann das ja bestätigen. Also wenn man anfängt zu laufen, es gibt ja nichts Schlimmeres. Die Zeit möchte ja gar nicht vergehen.
Wenn du unterwegs darüber nachdenken kannst, was du als nächste Kolumne schreibst, hilft das schon mal. Und ich bin inzwischen großer Freund des sozialen Laufens. Also Laufen ist nicht mehr das Ziel, sondern wir beide zum Beispiel würden in 10 Jahren als ältere, also ich jedenfalls als ältere Herren mit so einem Stock durch den Wald, und solange wir das nicht tun, laufen wir aber in einer Geschwindigkeit, in der wir uns unterhalten können. Und dann geht die Stunde ganz schnell rum. Wir haben unsere Freundschaft gepflegt und uns bewegt. statt Bier zu trinken, das.
Also öfter mal zum Laufen verabreden in, im Wald zum Beispiel. Jetzt ist ja ein Buch daraus entstanden, aus dieser Lauf, sag ich mal.
Ja, es war ein bisschen anders.
Nee, ein bisschen anders.
Die Bücher sind damals aus den Kolumnen entstanden.
Das scheint mir eine längere Geschichte zu werden. Wollen wir es auf nach die Nachrichten verlegen?
Ich erzähle sie ganz schnell, weil ich war dann mit dem Laufen irgendwann durch.
Ja.
Und dann kam der Zufall ins Spiel. Ich habe einen Mann kennengelernt und wir haben gemeinsam einen Krimi geschrieben. Das ist der Cliffhanger für nach die Nachricht.
Als Achim Achilles ist er auch bekannt geworden, so eine Art alter Ego, könnte man sagen, Hajo Schumacher, Journalist in SWR1 Leute. Wenn man so eine Laufkolumne hat und viele Leute mögen das, also ich habe hier zum Beispiel eine Nachricht oder wir haben eine Nachricht bekommen von Katrin aus Heidelberg, die schreibt uns, hallo, die Laufbücher von Achim Achilles sind super.
Ja.
Ich finde, Laufen ist wie Kaffeeklatsch, nur ohne Kaffeetasse.
Stimmt,
ja?
Stimmt. So, und jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, die Kunst des Rücktritts. Es gelingt nicht vielen Menschen, genau in dem Moment irgendwas zu lassen, wo es vielleicht noch ganz gut läuft. Ich habe eine unglaubliche Panik, wahrscheinlich ist es eine meiner vielen Traumata, ich weiß nicht woher, dass irgendjemand sagt, boah, so gut wie früher ist er aber auch nicht mehr. So dieses, wer sagt's Opa, ne? Wann schiebt man ihn so vom Hof runter ins Austragshäusel? Ich will das nicht.
Ich musste jetzt an zwei Menschen denken gerade.
Ja.
Auf dem Gipfel aufhören, da denke ich immer an Sting, der Police auf der Höhe des Erfolgs einfach aufgelöst hat und gesagt hat, ich bin raus.
Ja, super.
Und dann denke ich an Thomas Gottschalk, das andere Ende. Ist das jetzt gemein?
Aber nein.
Ich finde, manchmal wird ja so viel darüber diskutiert, dass der den Absprung nicht geschafft hat, als es noch gut war.
Genau deswegen habe ich neulich irgendwie gesagt, ich will nicht enden wie Thomas Gottschalk. Ich finde das ganz schlimm, wenn man sein ganzes Leben lang sich selber spielen muss. Und wenn ich 10 Jahre lang in 500 Kolumnen alles über das Laufen auch mehrfach geschrieben habe, was sich darüber schreiben lässt, dann würden die nächsten 500 nur mal theoretisch ganz fürchterlich. Ich würde mich selber zitieren. Das ist so, ich finde Peter Hahnen noch schlimmer als Thomas Gottschalk. Mhm. Da spielt auch einer sich nochmal und nochmal und nochmal. Und meine Frau ist Psychologin und nicht nur meine beste Freundin, sondern gelegentlich auch, ich habe ein paar Jahre gebraucht, das zu kapieren, eine gute Beraterin. Und die sagt, für alles das, was du lässt, bekommst du Freiraum für was Neues. Und wenn ich heute noch Laufkolumnen schreiben würde, würde ich nicht podcasten, würde ich nicht diesen Krimi geschrieben haben, würde ich vielleicht nicht mal hier sitzen.
Ja.
Ich würde mich selber spielen. Und dieses mich permanent selber unter Druck setzen, indem ich Sachen lasse, ich habe sehr erfolgreich letztes Jahr seit 20 Jahren den Kommunikationskongress, ein großes Treffen von allen möglichen Sprechern, Kommunikationschefs, moderiert 2 Tage lang. Mhm. Nach 20 Jahren habe ich aus freien Stücken, ohne irgendwas zu sagen, gesagt, danke, es reicht.
Aber bevor es jetzt hier zu eigenlobig wird.
Nee, es wird nicht eigenlobig.
Mal kurz einhaken an der Stelle. Aber vorhin haben Sie ja erzählt, Sie waren ja auch mal arbeitslos.
Ja.
Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, also mal auch schon mal Chefredakteur gewesen ist, mal was herausgegeben hat, das wurde dann alles auch immer eingestellt.
Ja, klar.
Beim Spiegel gab es vielleicht auch ein paar Reibereien, da musste man irgendwo gehen oder nicht gehen.
Du kriegst auf einmal keine Einladung mehr.
Haben viele erlebt, genau.
Ja.
Und dann etwas zu lassen, was gut läuft, macht das dann Sinn? Also oder muss man mutig sein für diesen Beruf?
Die Sinnfrage stellt sich nicht. Das ist keine Frage von Sinn, sondern es ist wirklich eine Frage des Herzens und der Lust. Und ich bin nur dann gut, wenn ich Lust habe. Wenn ich mich dauerhaft zu irgendwas zwingen muss, es geht doch jedem so. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann wird es auch nichts. Und es setzt mich unter einen positiven Druck, unter Eustress, das ist der gute Stress, wenn ich was Neues mache. Ich will mich beweisen, ich will mich behaupten. Routinen führen bei mir jedenfalls zu Qualitätsverlust.
Mhm.
Und deswegen Krimi. Krimi war immer so Genre, wo ich unbedingt nochmal reinschnuppern wollte.
Ich mach mal kurz an der Stelle, also Achim Achilles wurde um die Ecke gebracht, aber eigentlich nur der Achilles, der ist noch übrig und der schreibt jetzt Bücher.
Zusammen mit Michael Maisheit. Michael hat
und das war was, da hatten Sie vorhin gesagt, das ist, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich diesen Menschen nicht getroffen hätte.
Genau, und das hat wiederum was auch mit dieser Freiheit, selbstgeschaffenen Freiheit zu tun. Eine ganz geschätzte Kollegin, Simone Buchholz, schreibt auch Krimis, organisiert einmal im Jahr so ein Workshop für Selbstständige, die irgendwas mit Schreiben zu tun haben. Da kommt dann ein Dichter, eine Sachbuchautorin, eine Romanautorin, der Drehbuchautor, der Journalist und. Und wir sitzen in einem Gutshaus in Mecklenburg und haben eine gute Zeit und erklären uns jeweils, was wir vielleicht ganz besonders gut können und die anderen nicht. Der eine ist ganz gut in Instagram, der andere kann gut Verträge verhandeln, der dritte kann gut Drehbücher machen. So.
Mhm.
Und Michael Maisheit war auch eingeladen und ich war auch eingeladen. Das ist ein bisschen exklusiv, ein bisschen einfach, aber ein bisschen exklusiv. Und Michael hat 20 Jahre lang Lindenstraße Drehbuch geschrieben.
Wollte gerade fragen, woher müsste man den kennen?
Drehbuchautoren kennt das halt keiner. 20 Jahre Lindenstraße. So. Mhm. Und ich bin der klassische Romananfänger oder auch Krimi-Anfänger. Immer wenn ich eine Lebenskrise habe, fange ich einen Krimi an. Und nach 2, 3 Seiten ist die Lebenskrise schon wieder vorbei. Aber der Krimi leider noch nicht fertig, weil die restlichen 397 Seiten fehlen.
Und war das aber eine lange Lebenskrise jetzt?
Nee, ich habe Michael getroffen und habe gesagt, du Michael, hast du vielleicht schon mal gehört, aber ich hätte da so eine Idee für einen Krimi, könntest du... Und wir kannten uns 48 Stunden und wir saßen im Auto zum Einkaufen. Und er sagte nur, ich dachte, du fragst nie. Und das war einfach eine so unfassbar schöne, warme, lustige Szene. Und wir haben uns heute, würde man sagen, schockverliebt. Ich habe einen Heidenrespekt vor dem, was Michael macht, nämlich das Bauen von Geschichten. Es ist wie ein Architekt, der so einen Konstruktionsplan macht. Mhm. Und er findet das ganz gut, was ich mache, es dann nämlich aufzuschreiben.
Ja, wir greifen das gleich nochmal auf in der letzten Runde SWR1 Leute und schließen dann mit Alexander Gutbrot. Der schreibt nämlich, steile These, Metallica sollten auch mal ans Aufhören denken, seit 20 Jahren nur noch Schrott. Das ist die Meinung von Alexander Gutbrot. Die Liste, wer mal aufhören sollte, kann man wahrscheinlich.
Ich empfehle Pearl Jam.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Hajo Schumacher, aktuell ist er Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Und Sie haben ja ein Krimi geschrieben. Mhm. Worum geht's denn da eigentlich ganz genau? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
Also der Kommissar heißt, Achtung, Karlauer Perpedes. Mhm. Die Serie heißt, Achtung, Karlauer, laufende...
Sie schrecken auch vor nichts zurück.
Vor nichts. Laufende Ermittlungen. Ja. Und Perpedes ist ein junger Kommissar, der mal Polizeieuropameister war und deswegen von den altgedienten Kollegen, ein bisschen so wie wir beide, so wir sind die Jüngeren, wird ein bisschen verlacht, hatte noch nie einen großen Fall und auf einmal sieht er, als er nochmal angreifen will, sieht er eine Leiche von der Oberbaumbrücke sonntags morgens baumeln, unweit des Berghains und da nimmt dann die Geschichte ihren Lauf in einem Milieu, was, weiß nicht, ob es das in Stuttgart oder in Baden-Württemberg auch gibt, Menschen, die gleichzeitig richtig hart feiern, so die Nacht durch in irgendwelchen Techno-Clubs und sich dann morgens in die Laufschuhe stellen und nochmal 2 Stunden rennen.
Ich würde also sagen, ja.
Hart feiern, hart laufen.
Haben Sie nicht selber berichtet, vorhin, das war allerdings off-air, ja, von Begegnungen hier in Stuttgart vor dem Halbmarathon,
absolut,
wo es dann lang wurde?
Ja, ja, aber dass man das zu einer Art neuen Sport dazu, so eine Art Duathlon oder Biathlon macht, nämlich feiern und trinken so. Manchmal sind Substanzen im Spiel, manchmal sind auch Eifersüchteleien im Spiel und manchmal baumeln dann auch Tote von Brücken. Also das Ganze bewegt sich in diesem Kosmos so. Die Mutter von Perpedes, die irgendwann mal wollte, dass er Olympiasieger wird, wohnt natürlich noch in ihrem Schöneberger Norden Wohnblock. Das ist so das Kleingarten Berlin und dann gibt es dieses Berghain Berlin. Also ich sag mal so, zwischen Koks und Kohlrouladen oszilliert das Ganze. Und natürlich, Michael Meisheit, mein geschätzt, der dem Ganzen überhaupt nur Sinn gibt, hat das so schön auf den Berlin-Marathon hingezirkelt. Also auf dem Marathon selber entscheidet sich der Fall. Und das Gute ist, und das klingt jetzt total bescheuert, aber wir haben es nicht fürs Geld gemacht. Weil das lohnt sich nicht, wenn man sich das, also wenn man überlegt, was das Schreiben an Zeit, dann hätte ich auch irgendwo Burger braten können. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist wie mit dem Laufen. Ich quäle mich eine Stunde durch den Wald, weil ich Bock habe, mit dir oder wem auch immer ein gutes Gespräch zu führen. Und genauso, wenn ich jetzt im Zug nach Würzburg sitze gleich, wo ich morgen Abend, Hallo Würzburg, im Laufladen von Jan Diko einige Passagen aus dem Krimi lese, dann sitze ich 2 Stunden im Zug in irgendeinem Regionalexpress und überleg mir schon wieder ein halbes Kapitel. Natürlich hat das Ganze, weil es ein Läuferbuch ist, 42 Kapitel, weil der Marathon 42 Kilometer hat.
Also das heißt, es geht aber noch weiter?
Ich also sitze gerade an Band 2.
Wir sind inzwischen beim Du, müssen wir jetzt einmal
sagen. Ja, wir sind beim Hamburger Du, ne, so.
Du, Herr Schumacher.
Ja, genau. Oh, ja, oder Nabil Sie.
Gut, aber also das heißt, es ist noch nicht zu Ende, weil ich habe jetzt gerade überlegt. Also,
wir haben die Filmrechte schon verkauft.
Das auch noch mal kurz gedroppt hier, aber ich habe das gelesen, ja, die Filmrechte sind auch schon verkauft, aber heißt das denn auch, dass sie dann auch verfilmt werden?
Nein, natürlich nicht. Das heißt aber, dass es Interesse gibt, weil Produktionsfirmen Sender kennen, von denen sie glauben, das. Mhm. So, und Krimi ist ja fast immer Reihe. Ne, du hast den Münster-Tatort, du hast den, ich weiß nicht was, Dortmund-Tatort und so. Das sind ja immer meistens eingespielte Paare, die dann über viele Jahre irgendwas machen.
Also Schlussfolgerung, damit es zum Film kommen kann, müssen erstmal 3 Bücher auf den Tisch.
Wir sind jetzt erstmal beim 2. Danke für das große Vertrauen. Und das ist das, was ich eben gerade versucht habe klarzumachen, wenn ich mich in all dem, was ich mal irgendwann gemacht habe, wenn ich das immer weiter gemacht hätte, hätte ich nicht die Zeit, nicht die Kraft und nicht die Lust gehabt, mit Michael zusammen sowas zu machen. Und es ist eine total schöne Erfahrung, auch jenseits der 60 nochmal ein neues Genre zu üben. Als Journalist muss ich immer alles, was ich weiß, und das ist ja meistens nicht viel, ich muss ja immer nur so tun, ja, muss ich sofort erzählen. So, Scholz hat ein Problem. Mhm. Im Krimi musst du das erst ganz zum Schluss erzählen. Das heißt, mein Mitteilungsbedürfnis, ich kriege pausenlos von Michael auf die Finger gehauen, das sagen wir jetzt noch nicht, das sagen wir später. Einfach zu lernen, wie Dramaturgie funktioniert, wie Cliffhanger, wie Spoilern, wie all das funktioniert, auch eine ganz neue Welt. Also wir haben auf Amazon, was ja so ein Kriterium ist, innerhalb von wenigen Wochen jetzt fast 60 Bewertungen. Also Menschen, die sich das wirklich durchlesen. Und Krimi-Leserinnen und Leser sind solche Freaks, solche Nerds, also die wissen so viel über dieses Genre, das ist ganz anders, als wenn ich ein Sachbuch schreibe, wo ich irgendwie so eine Kompetenzvermutung habe, wenn auch grundlos, aber alle Leute meinen, ich verstehe was davon. Krimi ist wie Bundestrainer, kann jeder, alle reden drüber und das hat es auch so reizvoll gemacht. Also man sagt ja mal anspruchsvolle Unterhaltung, das SWR1-Prinzip.
Ganz genau. Also Michael Maisheit als Korrektiv und Hajo Schumacher,
als Antreiber,
der sich als
Mastermind.
Ja, als der es möglich macht, als Möglichmacher. Und Hajo Schumacher, der seinen Ausflug ins Krimi-Genre noch etwas verlängert. Du bist ja jetzt auch erst 70, wenn man sich überlegt, das ist ja die Rente noch weit. 60, Entschuldigung. Halb elf.
Ja, es ist ja auch
12,
erst halb elf.
Ja, 60, 70. Ja, soweit zu meinem Zustand.
Rente für Freiberufler ist sowieso eine schöne Idee, gibt's nicht.
Wir schließen vielleicht mal mit Ernst Geier aus Karlsruhe, der sagt, heute ist Tag des Grundgesetzes und in Karlsruhe wird zu einer Menschenkette rund um das Bundesverfassungsgericht als symbolischen Akt zum Schutz des Grundgesetzes aufgerufen. Das ist doch schön.
Das hat das Grundgesetz nicht verdient, aber auch das wird es überstehen.
Er sagt Alternative zum Staatsakt in Berlin und ich sage Tschüss, Hajo Schumacher, vielen Dank für den Besuch.
Hat Spaß gemacht, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.